Jeder von uns trägt eine Sehnsucht in sich. Diese Sehnsucht findet ihren Ausdruck unter anderem darin, dass wir geliebt und geachtet werden und wertgeschätzt werden. In der Ausgabe des Magazins Focus vom 11. August hieß der Aufmachertitel »So bleibt die Ehe glücklich«. Im Vorspann hieß es, die Scheidungsrate steigt und doch ist die Sehnsucht nach der Liebe fürs Leben noch nie so groß wie heute. Danach wird eine Umfrage zitiert, in der es heißt, fest steht, die Menschen sehnen sich danach. So nannten 90% der Männer und Frauen in einer Umfrage eine erfüllte Partnerschaft als wichtigstes Lebensziel. Dennoch geht jede dritte Ehe in die Brüche. Soweit das Zitat. In wenigen Zeilen aus diesem Heft wird eine Sehnsucht angesprochen, die besonders bestimmend für die Menschen unserer Zeit zu sein scheint, die aber zunehmend an der Wirklichkeit scheitert. Warum klafft diese Sehnsucht und die Wirklichkeit in unserer Gesellschaft in diesem Bereich so weit auseinander? Die Sehnsucht, die in uns steckt, umfasst den ganzen Körper, den ganzen Menschen an Leib, Seele und Geist. Und einer der größten Beziehungskiller einer Ehe, wenn Mann und Frau, ist dann, wenn Mann und Frau voneinander erwarten, dass jeweils der andere diese Sehnsucht stillen könnte und erfüllen könnte. Bildlich gesprochen erwarten wir in so einem Fall, dass die Partner voreinander jeweils die Sonne sind. Dabei können wir doch allenfalls der Mond füreinander sein. Und der Mond ist gut beraten in diesem Bild. Wenn er ein einvernehmliches Verhältnis zur Sonne pflegt, sonst verliert er seine Strahlkraft und er erblasst etwas sehr. Andererseits, der höchste Kick oder die stärkste Klammer einer lebenslangen gelingenden Ehe ist, wenn beide Partner darum wissen, dass ihre eigentliche Sehnsucht nur der lebendige Gott in Jesus Christus stillen kann. Warum ist das so? Weil dieser lebendige Gott nicht nur die Menschen geschaffen hat, sondern er hat auch die Ehe gestiftet. Das ist eine ziemlich platte Antwort auf eine komplexe Frage. Deshalb sind ein paar Worte mehr nötig dazu. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und als Frau. In 1. Mose 1, Vers 27. Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild. So wie der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, so wird uns der Gott der Bibel als eine Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist beschrieben. Mehr noch, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind sich so eins, dass kein Blatt Papier dazwischen passt. Sie sind eine Liebesgemeinschaft. Und in dieser Liebesgemeinschaft findet die Liebe, ein Liebe geben und Liebe nehmen, ihren vollkommenen Ausdruck und ihren Ausgleich. Und in dieser Liebesgemeinschaft ist alles heilig, rein und füreinander bestimmt. In dieser Liebesgemeinschaft gibt es nichts, was diese stören könnte. Nicht, weil Gott die Menschen bräuchte, aber es ist doch seine größte Sehnsucht, seine eigenen Geschöpfe, seine geliebten Menschen in dieser Liebesgemeinschaft dabei zu haben. Allerdings stellt Gott diese Liebesgemeinschaft nicht bedingungslos zur Verfügung, sondern er hat Bedingungen genannt in der Bibel, die stehen ganz am Anfang. Dort heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, mit anderen Worten, Diese heilige, reine Liebesgemeinschaft, die eine Intensität und Lebendigkeit hat, die wir uns nicht vorstellen können, lebt davon, dass sie durch nichts gestört wird, das diesem dreieinigen Gott entgegensteht. Wir kennen alle ein Beispiel aus der Medizin oder Technik. Dort gibt es Räume, die müssen staubfrei sein, sonst kann man dort nicht arbeiten. Es darf nichts Störendes da sein. Nun leben wir Menschen in einer gebrochenen Welt. Wir können beim besten Willen, auch mit aller Anstrengung, diese Voraussetzung für die göttliche Liebesgemeinschaft nicht erbringen. Um etwas davon deutlich zu machen und zu erahnen, wozu und zu erspüren, was diese Liebesgemeinschaft bedeutet, will ich zwei Beispiele aus der Bibel nennen. Das eine ist das Abendmahl oder das Herrnmahl oder die Eucharistie, wie es die katholischen Christen nennen. Und dort geht es darum, dass der zu uns Menschen heruntergekommene Gott feiert ein Mahl mit uns, indem er sein Blut, das heißt sein Leben und seinen Körper gibt, damit er mit uns eins, mit seinem Vater sich eins macht und mit dem Heiligen Geist sich eins macht. In diesem Mahl, das wir auch anschließend feiern werden, steckt ein Geheimnis, das in keiner Predigt und in keinem Buch in seiner Tiefe erfasst werden kann. Das zweite Zeichen nennt Paulus im Epheserbrief. Bevor dieser Text vorgelesen wird, will ich vorausschicken, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, ausdrücklich als Mann und als Frau. Was hat das zu bedeuten? Gott, der kein geschlechtliches Wesen ist, schuf sich den Menschen, der nach seinem Bild ist, als geschlechtliche Wesen. Was soll damit zum Ausdruck gebracht werden? Im Epheser 5, Vers 29 bis 32 steht der entsprechende Text.
Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr hegt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde.
Danke. Die Bibel verwendet viele Bilder, um die Liebe Gottes zu den Menschen zu beschreiben. Jedes hat seinen eigenen Wert. Aber sowohl das Neue und auch das Alte Testament verwendet das Bild der bräutlichen Liebe nichts öfter als das Bild der bräutlichen Liebe. Als kleinste Lebensgemeinschaft hat Gott schon von ganzem Anfang die Ehe gestiftet. Dazu schuf er uns Menschen als geschlechtliche Wesen, die sich gegenseitig ergänzen, als eine Gemeinschaft, die über die Fortpflanzung hinaus das Geschenk des irdischen Lebens und des Liebesaustausches zugedacht ist. Die Ehe ist damit ein irdisches Abbild des ewigen göttlichen Liebesaustausches. So lebt die geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau in erster Linie von der Liebe und von der Hingabe und von der Beziehung zueinander. Sie lebt nicht nur vom Sex. Die körperliche Vereinigung zwischen Mann und Frau ist die höchste, beglückendste und erfüllendste Ausdrucksform einer Liebesbeziehung. In ihr kann das Schenken und beschenkt werden an Leib und Seele und Geist am stärksten ihren Ausdruck finden. Sie ist es auch, die uns ahnen lässt, wie beglückend das Einswerden mit dem dreieinigen Gott einmal sein wird. Die sexuelle Erfüllung in unserer Sehnsucht erfüllenden Tiefe kann es nur geben, wenn sie von Liebe und einer ausschließlichen Beziehung von Mann oder zur Frau geprägt ist. Die sogenannte sexuelle Revolution hat die Sexualität aus diesem ihr zugewiesenen liebenden Verbund herausgelöst. Aber sie hat die erwartete Freiheit nicht gebracht. Sie hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass vor allem junge Menschen unter einen Leistungsdruck kommen. Sie hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass Vertrauen vor der sexuellen Begegnung meist gar nicht erst entstehen kann. Wer die Bibel kennt, weiß, dass sie nicht lustfeindlich ist. Wahr ist allerdings auch, dass die Christen zu lange die Bibel lustfeindlich ausgelegt haben. Dass das nun vielerorts unter Christen nicht mehr so ist, das haben wir auch der sogenannten sexuellen Revolution zu verdanken. Was folgt aus dem bisher Gesagten? Nach der Bibel ist die Ehe zu einer lebenslangen Partnerschaft zwischen Mann und Frau bestimmt. Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Sie ist eine bestimmende Kraft, die Gott geschenkt und gewollt hat. Als solche ist sie nur körperlich in ihrer Leiblichkeit erlebbar. In ihr kann das Paar sich schenken und beschenkt werden und sich als Person erfahren und erkennen. Sie ist der stärkste körperliche Liebesaustausch zwischen Mann und Frau, der uns von Gott geschenkt ist. Und sie lässt erahnen, wie innig der Liebesaustausch des dreieinigen Gottes ist. Die Sehnsucht Gottes besteht darin, dass wir Menschen mit ihm einmal ganz eins sein werden. Nicht umsonst deutet Paulus dieses Geheimnis auf Jesus und seine Gemeinde. Deshalb kann sich die liebende sexuelle Beziehung nur dort entfalten, wo sie Raum, Schutz und auch Zeit hat, sich zu entwickeln, zu formen und wo sie auch Vertrauen aufbauen kann. Und dazu braucht sie unter anderem die Gewissheit der lebenslangen Ausschließlichkeit. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist der Ort, den Gott für die geschlechtliche Liebe vorgesehen hat. Es stellt sich natürlich die Frage, wann beginnt die Ehe? In der Geschichte der Bibel hat die Ehe immer wieder verschiedene Formen, der Beginn der Ehe immer wieder verschiedene Formen gehabt. Gemeinsam ist ihnen, dass eine Ehe dann begann, wenn Mann und Frau öffentlich Verantwortung füreinander übernommen haben. In dem verlesenen Text zitiert Paulus die Bibel ganz am Anfang, wenn er ausdrückt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, um mit seiner Frau eins zu sein. Der Familienverband war in der damaligen Kultur wesentlich stärker, als das heute bei uns der Fall ist. Das Verlassen des Elternhauses war ein öffentlicher Akt und ein Bekenntnis. Wenn heute ein Paar sich lebenslange Liebe und Treue in ihrem privaten Raum verspricht und sie machen das nicht durch einen öffentlichen, verbindlichen Akt deutlich, sind sie nicht verheiratet. Bei aller Liebe und Überzeugung, die sie sich gegenseitig bekunden mögen, werden sie dadurch kein Ehepaar. Ehe beginnt dann, wenn es kein Zurück mehr gibt. Alles andere ist im besten Fall eine Liebe oder eine Hingabe unter Vorbehalt. Ehe beginnt da, wo auf jeden Vorbehalt verzichtet wird. Nach der Bibel gilt die Ehe, bis der Tod euch scheidet. Das ist der Ansatz der Bibel. Heute gilt oft, solange die Gefühle stimmen. Als ob unsere Gefühle eine verlässliche und beständige Größe unseres Lebens wären. Der biblische Ansatz bleibt bestehen, auch wenn wir immer wieder die schmerzliche Erfahrung machen müssen, dass es auch unter Christen Brüche gibt. Jesus spricht in diesem Zusammenhang von unserer Herzenshärte. Wenn wir heute sagen, nach der Ordnung Gottes gilt die Ehe ein Leben lang, Und sie ist auch der Ort, wo man auf Dauer eine beglückende Sexualität erfahren kann. Gehört man dann nicht zu den Ewiggestrigen? Kann sowas heute noch so gesagt werden? Ist das nicht längst von unserer Praxis widerlegt? Für mich stellt sich die Frage, wovon lassen wir Christen uns in unserem Menschen- und Gottesbild leiten? Nach meinem Eindruck viel mehr von der öffentlichen oder veröffentlichten Meinung oder neudeutsch dem Mainstream, als dass wir uns das selbst eingestehen und wahrhaben wollen. Ein Beispiel aus auf einem ganz anderen Gebiet. Ich habe öfter Leute, die unter 50 Jahre alt sind, gefragt, ist Schwangerschaftsabbruch in Deutschland erlaubt? Und die Antwort war immer, ja, es ist erlaubt. Juristisch und gesetzlich ist die Schwangerschaft nicht erlaubt, Schwangerschaftsabbruch nicht erlaubt, sondern unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Das ist ein großer Unterschied. Vor 40 Jahren wurde nach langem Streit das entsprechende Gesetz verabschiedet. Die Gegner des Gesetzes argumentierten damals unter anderem damit, dass die nächste Generation von dieser Straffreiheit ein Grundrecht auf Schwangerschaftsabbruch ableiten werden. Das ist inzwischen längst geschehen. Im Bewusstsein der Bevölkerung besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Schwangerschaftsabbruch, obwohl sie nach dem Gesetz nur unter bestimmten Umständen straffrei ist. Heute kann man eine Schwangerschaft straflos abbrechen. Straflos schon, aber eben nicht schadlos. Weder für die Mutter noch für den Vater des Ungeborenen. Man kann natürlich auch die Ordnungen Gottes und die Gebote Gottes straflos ignorieren im Bereich der Sexualität oder der Ehe. Schadlos ist so ein Verhalten dennoch nicht. Weder für die Beteiligten noch für die Gemeinde, die darüber hinwegsieht. Noch einmal die Frage: Wer bestimmt für uns Christen unsere Normen, unsere Ethik, unser Verhalten? Die Bibel oder der Mainstream? Es ist zusammengefasst von der Predigt: Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, als Mann und als Frau. Gott hat die Ehe gestiftet. Sie ist ihm heilig. Sie wird alle Wirren der Weltgeschichte überstehen. Gott will, dass wir unbelastet und störungsfrei die Ehe beginnen. Und dazu hat er uns durch die Bibel Hilfen und Ordnungen gegeben. Die Ehe, die auf die Beziehung mit Gott gegründet ist, lässt uns etwas ahnen von der Liebesbeziehung, die unter dem dreieinigen Gott gepflegt wird. Die Bibel gibt uns Hilfen und Ordnungen, die dazu dienen, damit unser Leben auf dieser Erde gelingt und wir hineinwachsen können in das ewige Leben. Gott kennt unsere Sehnsucht. Er hat sie ja in uns gelegt. Und wir Menschen sind eingeladen zu erkennen, dass er unsere innerste Sehnsucht und den Hunger danach stillen kann. Und wir können uns immer darauf verlassen, dass Gott uns liebt und er in Jesus Christus bei uns bleibt, bis an der Weltende.